So, ich freue mich, dass ihr wieder hier seid. Wir hatten uns gestern mit der Gruppe aufs Du geeinigt. Heute sind einige neue dabei. Wir müssen das jetzt einfach mal mitnehmen. Spannend, wie wir uns im Himmel anreden werden. Das wäre auch mal eine Diskussion wert. Sogar die schwierigen muss man ja dann irgendwie anreden. Aber vielleicht finden wir das dann nicht mehr so. Ich habe gestern, vielleicht ganz kurz für die gestern nicht da waren, wie beim guten Film, gibt es eine kurze Rückblende, was bisher geschah. Wir haben gestern eigentlich vor allem darüber nachgedacht, in Bruchstücken, was ist Gemeinde? Und zwar anhand der Bilder, die die Bibel selber malt. Und vielleicht miteinander festgestellt, dass es da eine ganze Menge Bilder gibt, die Bibel gebraucht, wenn sie die Leute, die Jesus nachfolgen, beschreibt, das Volk Gottes, der Leib, der Organismus, dass es da um Meister und Schüler geht und so weiter. Das haben wir gestern gemacht. Und heute soll es ein bisschen mehr darum gehen, wo Gemeinde eigentlich lebt oder sich befindet oder vielleicht auch befinden sollte und wie Gemeinde als das lebt, was sie vermutlich von Gott her sein sollte. Das werde ich, glaube ich, ein bisschen improvisieren. Ich zeige euch jetzt mal ein Bild, das ich mag. Das habe ich gestern schon mal gesagt, ich habe es nochmal rausgesucht. Also ich würde sagen, bei mir switcht das so zwischen den beiden Bildern hin und her. Ich mag durchaus immer wieder mal gerne neue Dinge und dann stelle ich manchmal trotzdem fest, wenn ich mich an so ein paar Stellen eingerichtet habe, dann fällt es mir schwer und die erste, die das in der Regel bemerkt, ist meine Frau, weil die ganz anders getaktet ist. Dass es mir ganz schön schwerfällt, so aus Sachen, die ich jetzt als neu ergriffen habe und wo ich mich dann drin eingerichtet habe, mich daraus dann wieder weiter zu bewegen. Das finde ich herausfordernd. Und ich, so ein ganz kleines Fiegen ist hier drauf. Aber so ganz kurz. Durch dich da rangehen, hilft es.
Du machst ein bisschen näher und dann.
Also das muss ich jetzt auch mal sagen. Es ist großartig, wie ihr hier vorbereitet und organisiert seid. Das ist toll. Genau, vielen Dank dafür. Also ich erzähle kurz eine Geschichte, die vielleicht auch hilfreich ist, vorneweg die mal zu hören. Weil das manchmal so rüberkommt, wenn man hier ein paar Dinge von sich gibt, als wäre das Leben lang schon so. Ich muss sagen, sowohl was meine geistliche Biografie betrifft, als auch wie ich selber über Gemeinde denke und wie ich selber glaube, halt viele Kurven durchfahren. Nicht alle davon waren einfach, weder für mich noch für beteiligte Personen. Ich bin trotzdem Gott dankbar dafür, dass wir Lernende sein dürfen. Ich muss nicht perfekt sein, dass das nicht der Grund ist, warum Gott uns liebt, sondern dass er uns liebt, damit wir mehr und mehr in das hineinwachsen, was Gott für jeden von uns auch gedacht hat. Eine kleine Geschichte, die was von dieser Schwierigkeit beschreibt. Ich bin, war so 14 Jahre, weil ich war als Jugendpastor in der Kirchengemeinde da im Westen mal tätig. Das war eine sehr große Gemeinde mit einer sehr großen Jugendarbeit, mit mehreren Vereinen, CVMs, die dazugehört hat und alles lief eigentlich super. Eine Gemeinde so für sich betrachtet, eigentlich alles klasse. Außer, dass es noch eine große Menge von Leuten gab, die das nicht interessiert hat, war aber egal, weil Kirche war soweit immer voll. Und da gab es zum Beispiel eine sehr lebendige Jungschararbeit, das kennt ihr vermutlich, das ist eine Arbeit mit Kindern. War da so ein bisschen pfadfindermäßig aufgezogen, aber da ging darum, auch Glauben zu vermitteln. Und natürlich braucht man dafür, da gab es 4, 5 Gruppen davon, da braucht man immer Mitarbeiter, ein Problem, das ihr, denke ich, auch gut kennt. Und unsere Frage war auch die viele umtreibt, wie können wir Leute erreichen, die Gott noch nicht kennen. Und so in der Jugendarbeit haben wir auch einen Mordsaufwand betrieben, einen großen Jugendgottesdienst gestartet mit vielen Leuten und ich liebe das eigentlich auch. Ich mache selber auch ein bisschen Musik, also das muss auch mal so ein bisschen krachen so ringsrum und genau. Und das braucht auch wieder viele Mitarbeiter. Aber es gab eine zweite Macht in unserem Ort und diese Macht hieß Handball. Weil wir in der Nähe von Gummersbach gewohnt haben, die spielen in der Bundesliga. Und der Ort, obwohl das ein relativ kleiner Ort ist, die haben immerhin Oberliga gespielt. Sogar der CVM hatte eine Mannschaft in der Oberliga. Und es gab jedenfalls von unseren Jungs, von unseren Mitarbeitern einige, das waren richtig, richtig gute Sportler. Richtig gute Sportler. Und als sie aufgestiegen sind, kamen ein paar von denen mal und haben gesagt, Also wir haben jetzt ein Problem, wir trainieren jetzt viermal die Woche, drei bis viermal die Woche. Und da läuft uns ein bisschen die Zeit und auch die Tage laufen uns weg. Und wir könnten vielleicht die Jungschar noch weitermachen, aber eigentlich eher nicht. Und zum Mitarbeiterkreis kommen können wir auch nicht mehr. Und ich, so mit meiner Einstellung damals, so gedacht, so ein Mist, jetzt hauen uns die Leute ab hier, ist ja doof. Und habe mir so drei von denen genommen und habe gesagt, passt auf. Also es ist so, da müssen wir Entscheidungen treffen. Entweder ihr wollt Jesus dienen und in der Jungschar mitarbeiten, dann könnt ihr halt weniger trainieren, spielt ihr eben in der zweiten Mannschaft. Oder ihr entscheidet euch für den Sport, dann könnt ihr leider nicht mehr Teil unserer Mitarbeiterschaft sein. So setze für die ich mich heute noch ein bisschen schäme, obwohl ich lange Zeit davor das für die völlig einzig richtige mögliche Denkmöglichkeit gehalten habe. Dann ist Folgendes passiert, ein paar von denen sind weggegangen und nicht mehr zum Mitarbeiterkreis gekommen, weil sie einfach super gute Handballer waren und es geliebt haben, Handball zu spielen. Und dann gab es eine Silvesterfreizeit und einer von denen war mit, und da habe ich schon gemerkt, es gibt da Bedarf zu reden. Und das, in dem Gespräch ging es um Folgendes, wo für mich wirklich ein paar Lichter aufgegangen sind. Er hat gesagt, ihr macht einen Mordsaufwand mit eurem Jugendgottesdienst, mit Band und Pipapo und allen möglichen Vorbereitungen, um vielleicht mal zwei von den Typen, die nur zum Handball gehen, da irgendwie, ich sag mal, dahin zu zerren, dass die da auch mal hinkommen unter Gottes Wort. Ja, da sind unheimlich viele Leute und Kräfte beteiligt. Klappt aber auch nicht immer. Wir machen Sport und sind Handball, sind eigentlich schon dort. Und da hat es bei mir Klick gemacht im Kopf, habe ich gedacht, das stimmt, ich kann kein Handball spielen. Ich bolze immer gerne ein bisschen Fußball, ich treffe nicht gut. Das ist eher so Hobby und Belustigung für die anderen. Und dann kam mir Gedanke und habe gedacht, was mache ich denn eigentlich? Ich ziehe die Leute, die, würde ich sagen, von Gott begabt sind mit der Gabe des Sports. Und ich denke, jede natürliche Gabe hat Gott auch Menschen nicht gegeben, um sie damit zu quälen. Auch wenn sie Christen wären und zu sagen, mach das nicht mehr, was dir Spaß macht, mach irgendwas anderes, was weh tut. Sondern, dass die richtig gut Handball spielen konnten. Und ich kann es eben nicht und die waren aber da. Jetzt hatte ich drei Christen, drei Leute, die Jesus kennen, die in dieser Truppe immer dabei waren, wo es sonst keine Christen gibt und über die wir uns aufgeregt haben und die Eltern, die lernen das Saufen dort und so weiter. Und dann habe ich gedacht, warum machen wir es nicht andersrum? Warum sagen wir nicht zu den dreien, ja, Jungschaft ist wichtig. Vielleicht ist es nicht die einzig mögliche Lebensform, sich geistlich zu äußern. Vielleicht müssen wir sogar riskieren, dass so eine Gruppe mal schlechter oder vielleicht für eine Zeit nicht mehr läuft. Aber wir könnten was Kostbares gewinnen. Wir nehmen die drei, wir senden die in ihre Handball-Crew und sagen, das ist eure Art von Mitarbeiter, ihr müsst nichts anderes machen, ihr macht mal das, was ihr gut kennt, könnt. Denn ich kann nicht Handball spielen, bis ich bei denen bin, in dieser Szene, bei diesen Leuten und denen was von Jesus erzählen kann, der Weg ist ewig lang. Aber ihr seid schon da, wir können euch begleiten, wir würden euch gerne ermutigen und gucken, dass ihr so ein Teil von Gemeinde im Umfeld von Handball seid. Ich will es nicht weiter vertiefen, ihr merkt aber ein bisschen, dass das eine Art ist, nochmal anders über Gemeinde und Mitarbeit zu denken. Und das hat natürlich ein paar Chancen und auch ein paar Risiken auf der Rückseite. Die sind mir bewusst. Darum wird es auch ein bisschen gehen heute Abend. Und ich sage auch vorneweg, es geht nicht weder um den Anspruch, euch zu belehren oder euch irgendwas aufzudrücken, sondern vielleicht eine Hilfe, zumindest mal über ein paar Dinge alternativ vielleicht nochmal nachzudenken. Und dann zu gucken, was legt uns Gott davon aufs Herz. Ich will bloß nochmal sagen, ich jedenfalls war dämlich genug, zu lange zu brauchen und dabei auch Leute zu verlieren, um zu verstehen, dass Gott mir nochmal Dinge neu sagen will, die ich entdecken muss, die ich irgendwie vergessen hatte oder so versessen war auf meinen Tunnelblick, so dass ich gedacht habe, dass ich hoffe, dass mir das nicht mehr so oft in meinem Leben passiert. Okay, so. Außerdem will ich etwas probieren. Ich hoffe, dass das einigermaßen funktioniert. Ich will so ein bisschen malen mit euch heute mal hier. Jetzt kommt wieder eine Frage, eine geistliche Frage am Anfang. Was würdet ihr sagen, war das Hauptthema von Jesus? Das Erste, worüber er am meisten gesprochen hat?
Nachfolge. Liebe.
Liebe.
gibt keine Punkte, man kann das. Genau. Wenn man in die Evangelien guckt, jedenfalls in die drei, Matthäus, Markus, Lukas, jetzt Johannes, das ist immer noch ein bisschen special, und guckt, was ist denn das Erste, worüber Jesus gesprochen hat? Das, worüber, das ist meine These für heute, worüber Jesus mit am meisten, wo Nachfolger hat auch geredet, das wird eine große Rolle spielen, womit Jesus als, worüber er als Erstes und am meisten gesprochen hat, ist das Reich Gottes. Das ist das Hauptthema von Jesus. Da gehört all das andere, was ihr genannt habt, mit rein. Damit fängt das Markus-Evangelium an, Markus 1, dass Jesus, als er öffentlich auftritt und sagt, kehrt um, ändert eure Gesinnung, eure Lebensausrichtung, ja, und kehrt um und vertraut an das Reich, vertraut auf das Reich Gottes, denn das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen. Und das sagt Jesus bezogen auf sich selber. Das heißt, um das mal kurz schon mal zu zeigen, worauf das heute hier hinausläuft, ein Bild, das immer wieder vorkommt. Das mit Blau, das wird immer die Erde. Ich war in Geografie nicht so spitze, deswegen, genau. Und die Behauptung ist, Jesus sagt, das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen. Das heißt, das Reich Gottes dringt in diese Welt ein, und zwar in der Person von Jesus. Das ist das, worüber er redet. Und offensichtlich, wenn man jetzt einen Zeitstrahl nimmt und nochmal genau zuhört, was Jesus sagt, Jesus hat das an verschiedenen Stellen gesagt, zum Beispiel einmal heißt es, wenn ich hier durch den Finger Gottes die Dämonen austreibe, das heißt, dass die zerstörerischen Mächte zerstöre, so ist das Reich Gottes ja mitten unter euch, sagt Jesus. Das Reich Gottes ist hier, seine These. Dann sieht es so aus, das soll ein Zeitstrahl sein. Die Geschichte, in der Gott gehandelt hat, ja, Gott hat das vorbereitet durch die Propheten, durch sein Volk, Gott hat beschlossen, in diese Welt hineinzukommen, das ist passiert. Und dann gibt es das Kreuz. Jesus geht ans Kreuz, stirbt dort. Wir sagen, er stirbt dort für unsere Schuld. Aber er stirbt da nicht alleine, sondern Jesus ist auferstanden von den Toten. Ohne das ist das Kreuz nichts Besonderes, sondern Jesus ist auferstanden von den Toten. Und damit passiert etwas, was man nicht mehr umkehren kann in dieser Welt. Jesus sagt, mit ihm ist das Reich Gottes gekommen. Und übrigens läuft jetzt alles, das soll so ein aufgehender Pfeil sein, ja. Es läuft alles darauf hinaus, dass das Reich Gottes sich ausbreitet in dieser Welt. Das ist das, was Jesus sagt, das ist das, was Jesus lehrt. Und die Behauptung ist, Ostern ist etwas passiert, das kann man nicht mehr rückgängig machen. Und dann, es gab eine Zeit, da konnte ich mit Himmelfahrt nicht viel anfangen. Also außer in meinen wilden Zeiten, ich war immer Krankenpfleger zwischendurch und Himmelfahrt hatten immer alle Krankenpfleger frei, weil die dann zusammen auf Tour gegangen sind und einige haben sich dann auch später selber einliefern lassen abends. Und das war dann so ungefähr das, was man so mit Himmelfahrt verbunden hat. Als ich Christ geworden oder bewusst Christ geworden bin, habe ich angefangen, ein paar Dinge nachzudenken und Himmelfahrt war immer noch so ein Thema. Ich hatte immer so diesen von einem bestimmten Jesus-Film, so einen Raketenstart da so im Kopf, so Jesus haut ab und ist nicht mehr da. Die spannende Frage ist, wo ist er denn hin? Was sagt denn Jesus über sich selbst, wohin gegangen ist? Ja. Was bekennen wir im Glaubensbekenntnis?
Sitzt zur Rechten.
In den Himmel? Er sitzt zur Rechten Gottes. Was macht er da?
Sitzen.
Sitzen und Tee trinken. Genau, so ein paar Dinge vorbereiten. Also er sitzt nicht ganz, er sitzt am Schreibtisch. Ich kann das mit euch machen, ja, das ist okay. Ich glaube, das ist etwas ist, was in manchen Leuten drinsteckt, sagt, na gut, der Heilige Geist ist ja so als Stellvertreter gekommen, aber Jesus, der ist irgendwie verschwunden, der ist jetzt nicht mehr da, oder ist vielleicht so, würde tatsächlich sagen, der ist so auf Standby geschalten. Das stimmt auch nicht. Das stimmt theologisch auch nicht. Wer zur Rechten Gottes sitzt, wer zur Rechten eines Königs sitzt, das ist derjenige, der die operative Macht hat. Das ist der, der regiert. Erstmal, was macht Jesus, wenn er zur Rechten Gottes sitzt? Er regiert. Jesus regiert. Das bekennen wir in unserem Glaubensbekenntnis. Aber worüber regiert Jesus denn? Über das Reich Gottes, das mit ihm schon angefangen hat. Und wenn wir sagen, Jesus ist unser König, wäre es ja auch doof zu sagen, wir haben zwar König, der ist auch verreist, wir wissen noch gar nicht, wo der ist und was der macht. Deswegen gibt es auch keinen Plan so richtig, wie man ihm richtig folgen soll. Und ich entdecke bei mir, dass ich oft genauso lebe. Wenn ich aber glaube, dass mit Jesus, mit Kreuz und Auferstehung, Reich Gottes schon angefangen hat, noch nicht vollkommen da, aber angefangen hat, und dass Jesus seine Herrschaft angetreten hat, schon jetzt, und dass er jetzt regiert, dann hat das viel mit unserer Welt, auch mit unserem Denken über Kirche und Gemeinde zu tun. Jetzt muss ich noch mal was malen. Was wir oft denken, sieht so aus. Das ist wieder die Erde. Und dann gibt es die Vorstellung, jetzt gibt es eben eine himmlische Welt. Und dann gibt es Leute, ich hoffe, da wird sich jetzt keiner wiedererkennen, denke ich mal. So, es sind verschiedene. Solche sind auch dabei. Verschiedene Leute. Und dann haben wir manchmal so diese Sprache, es kommt darauf an, dass wir in den Himmel kommen. Das ist ein ganz wichtiges Ziel. Das hat mit einem Missverständnis zu tun, weil das Matthäus-Evangelium oder derjenige, der das Matthäus-Evangelium geschrieben hat, einen anderen Begriff verwendet mit diesem Begriff Himmel. Es ist aber dasselbe wie das Reich Gottes. Es wird synonym verwendet und meint eben nicht so einen abgespaceden Ort irgendwo. Aber uns hat so ein bisschen dazu geführt, uns vorzustellen, okay, hier unten sind wir, hier oben ist Gott. Eigentlich sind es zwei völlig unterschiedliche Welten und eigentlich kommt es drauf an, sage ich mal, dass es sowas in der Technikersprache, dass es sowas wie so eine Art Upload gibt. Das Wichtigste ist, dass wir sozusagen alle hier wegkommen und irgendwie alle hier hochkommen. Ja, das ist so die Bewegung aus der Welt raus. Und das ist ein bisschen merkwürdig, weil, gerade wenn ich das Johannesevangelium wiederum lese, das erste Kapitel, Gott wurde Mensch und schlug sein Zelt bei sich auf, Gott irgendwie in der Gegenbewegung unterwegs war. Kann er am Ende wirklich wollen, dass wir uns aus der Welt, in der wir leben, rauskatapultieren? Was hat das mit uns als Gemeinden gemacht? Es gibt die Welt und dann gibt es die Kirche. Eure Kirche ist viel schöner, das ist mir komplett bewusst. Man kann aber erkennen, dass es eines sein soll. Gott wohnt in der Kirche. Das ist der Punkt, wo Gott ist. Es ist immer noch so, dass eigentlich die eine Welt die andere nicht berührt. Und jetzt gibt es Menschen, die hier unterwegs sind, ganz unterschiedliche. Und das Ziel von Kirche ist, die Bewegung, dass Leute von hier hinkommen. Und wenn es ganz gut läuft, gibt es jetzt einen, der ab und zu mal Ausflug hier hin macht. Aber eigentlich läuft dazwischen so eine Trennlinie. Wir sagen, eigentlich hat das, was wir als Gemeinde leben und die geistlichen Dinge, haben eigentlich erstmal nichts zu tun mit den normalen. Es gibt normale Dinge und es gibt geistliche Dinge und die haben relativ wenig miteinander zu tun. Und ich erlebe, dass wir diese Trennung sogar in unserem Kopf haben. Also, da gibt es so einen weltlichen Bereich und dann gibt es noch so unvermischt so einen heiligen Bereich. Und wenn es schlecht kommt, dann halten wir das auch einigermaßen sauber auseinander. manchmal wird das durch Türen symbolisiert, durch Kirchentüren zum Beispiel, muss aber auch nicht sein, dass ich von einem Bereich in den anderen gehe, weil immer noch klar ist, dass die beiden nichts miteinander zu tun haben. Also ihr merkt schon, ich übertreibe. Was ich sagen möchte, jetzt in der ersten Runde, das ist mir sehr wichtig, weil das unser Denken verändert, dass Gottes Idee eine andere ist. Und die Wahrheit, die Bibel beschreibt, auch eine andere ist. Die sagt, Jesus ist König, das soll eine Königskrone sein. Sein Ziel ist es, und war es schon immer, eigentlich in seine Welt hineinzukommen. Warum? Weil die Welt ihm gehört, weil die Gott gehört. Und auch wenn wir was anderes behaupten und anders so leben, als wäre das nicht seine Welt, hat Gott seine Welt nicht aufgegeben. Und ich behaupte, Gott kriegt, was er will. Aber er macht das auf eine Art und Weise, wie wir das eben nicht so kennen. Und wie macht er das? Er kommt selber in die Welt. Vorhin schon beschrieben, mal das hier nochmal rein. So, Gott wird Mensch in der Person von Jesus. Und er kommt zu den Menschen, die hier leben, ganz unterschiedliche, so wie du und ich, wie unsere Nachbarn, Leute, ganz verschiedene. Und dann berührt Jesus Menschen und möchte gern, dass sie verändert werden, dass sie Reich Gottes Leute werden. So Leute, die sagen, Jesus, das ist unser König, dem folgen wir nach. Und eigentlich, das ist jetzt meine These, ist das Gemeinde. Gemeinde ist nicht ein extra Bereich irgendwo außerhalb, eine Schutzburg, wo ich reingehe, um vor der bösen Welt zu fliehen oder die Zeit zu überbrücken, bis der Herr wiederkommt. Das steht im Widerspruch zu vielen Dingen, die Jesus selber sagt, sondern Jesus kommt in die Welt hinein und möchte uns in seine Bewegung mitnehmen, dass wir in dieser Welt als Kinder seines Reiches auf seine Weise leben und ihm nachfolgen. Und zwar nicht irgendwo, sondern mitten in dieser Welt. Damit das passiert, was wir im Vaterunser zum Beispiel beten, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Das heißt, Gott hat eine Vorstellung von dem, was passieren soll. Und er hat total Lust darauf, dass die Art und Weise, wie er sich Leben vorstellt, dass die in unserer Welt sich auch verwirklicht. Epheserbrief Kapitel 1 gibt es nochmal ein spannendes, dass Gott schon immer geplant hat, uns in diese Bewegung mit hineinzunehmen, damit wieder in Ordnung oder zurechtgebracht wird, was aus der Ordnung geraten ist. Und dass wir als Christen und als Gemeinde daran einen Anteil haben sollen. Das heißt, das ist mal so der, vielleicht so für die erste Runde mal so der Punkt, wenn das stimmt, das Reich Gottes, das ist, was Jesus angefangen hat und was er in diese Welt hineingebracht hat, und dass, wenn er König ist und jetzt schon regiert und wir sagen, Jesus ist unser König, wir lieben dich, wir folgen dir, wir dienen dir, dass das dann bedeutet, dass wir in dieser Welt, nicht außerhalb dieser Welt, ihm nachfolgen, ihm dienen, ihm leben sollen und uns seiner Bewegung anschließen sollen in die Welt hinein. Das hört sich vielleicht noch nicht besonders spektakulär an, vielleicht wird es das noch ein bisschen. Okay, werden wir gleich noch vertiefen. Jetzt nochmal ein bisschen Statistik, nicht um euch zu ärgern, aber einfach um nochmal ein paar Dinge nochmal wahrzunehmen. Ein Kreis, vielleicht auch eine Torte. Das ist die Summe aller Menschen, die leben hier in Deutschland, ich sage vielleicht mal im Osten. Wir haben gestern noch schon mal kurz über Zahlen gesprochen. Und unter euch sitzt ja auch jemand, der sich viel mit Zahlen beschäftigt und auch gute Sachen dabei herausgefunden hat, was ich extrem klug und hilfreich finde. Ich sage jetzt mal pauschal, die Wirklichkeit in Deutschland sieht so aus, dass 75%, mal grob gesagt, mit Kirche nichts mehr am Hut haben. Offiziell konfessionslos in der Westen ist das ein bisschen weniger und im Osten ist es ein bisschen mehr. Und jetzt haben wir hier eben die 25%. Das ist sehr, sehr optimistisch schon mal gesprochen, aber in Sachsen und so im Erzgebirge an ein paar Stellen haut das bestimmt noch hin. Genau, aber da gibt es Zahlen drüber, die kann man nachlesen, die kann man wirklich finden. Genau. Und dann sind 25% sind noch in der Kirche. So, jetzt hat der Max etwas gemacht, was andere bundesdeutsche Städte auch schon mal gemacht haben, hat sich damit beschäftigt, wie die Leute, nur die Leute, die in der Kirche sind, wie verbunden sind die denn eigentlich mit dem, was Gemeinde so ausmacht. Das kann man jetzt an verschiedenen Stellen festmachen, will ich nicht vertiefen. Jetzt nur mal Aktivität im Gottesdienst, ja, dass man da auftaucht. Und dann, sage ich mal, in einer sehr optimistischen Variante könnte man sagen, die ist nicht so schön grün, wie ich gedacht habe, aber egal, sind das, ich sag mal, 14%. Der ganze Rest taucht normal nicht auf, außer am Anfang oder am Ende. Wie jemand mal so schön gesagt wird, die meisten werden in ihrem Leben in die Kirche getragen, hinein und hinaus, dann wollen sie eigentlich mal selber kommen. Aber das finde ich, genau. So, und jetzt haben wir ein Problem. Das Erste, was wir machen, ist, dass wir dieses Stück hier für den ganzen Kuchen halten. Ich ärgere euch mal, weil es hilft nichts, drum rumzureden. Meine Behauptung ist, auch die lässt sich statistisch durch Werte auch untermauern, dass uns in der Regel der gesamte Rest hier drüben nicht interessiert. Die kennen wir nicht, bei denen sind wir nicht, mit denen wir beschäftigen uns eigentlich nur mit diesem Tortenstück, das sich in seiner Summe zu einer ganzen Torte entwickelt hat und sind sehr damit beschäftigt, ich sag's mal platt, unseren eigenen Laden nicht zusammenzuhalten. Was nicht überhaupt nicht schlimm oder schlecht ist, aber einfach mal so als Augenöffner so ein bisschen. Und spannend ist, dass selbst so freie Gemeinden, auch innovative Bewegungen, bewegen sich in der Regel am Rand, rechts oder links davon, sage ich jetzt mal, so im 1-2% Bereich. Aber im Grunde sind alle Christen, alle Gemeinden, und zwar auch die frommen und auch die freien Gemeinden, sind eigentlich in diesem Segment ja von den 25% unterwegs. Und das ist etwas, was ich in der Perspektive von Jesus nicht finde. Sondern Jesus hat doch gesagt, Matthäus 28, ne, kennt ihr alle, wahrscheinlich viele von euch, Matthäi am letzten, geht hin in alle Welt und lehrt die, macht sie zu Jüngern, lehrt sie zu halten alles, tauft sie auf meinen Namen und lehrt sie halten alles, was ich euch selber beigebracht habe. Und die Sendung geht in die ganze Welt. Und ich finde, wir müssen hören und wahrnehmen, dass die Sendung Gottes jedenfalls der ganzen Welt gilt. Das ist immer noch so. Wir können das deuten, wir können das erklären, ich kenne viele Erklärungen dafür, das harte Pflaster, die böse Welt. Aber ich sage mal, unsere Energien als Kirche, als Gemeinden fließen sehr, sehr oft in diesen grünen Bereich, weil wir vieles am Gottesdienst festmachen. Und dann fließt noch sehr viel Energie daran, diese Struktur am Leben zu erhalten. Und ich glaube, dass das nur ein Bruchteil davon ist, was Gott eigentlich von uns wollte. Eine kurze Erklärung mal dazu, warum das so ist, hilft vielleicht ein bisschen, wo wir als Kirche, als Landeskirche auch herkommen. Im Grunde haben wir eine Tradition, dass wir uns noch nie darum kümmern mussten, dass irgendjemand freiwillig zu uns kommt oder uns erreicht. Unsere Geschichte ist eigentlich so, dass in der verfassten Kirche, es gab eine Zeit, da mussten alle kommen, da gab es gar keine Wahl, da waren alle in der Kirche. Da gab es unterschiedlich hilfreiche Bewegungen. Auch da hat ein Freund, der in Greifswald am Institut von Michael Herbst ist, haben eine spannende Studie gemacht. Da geht so eine Linie quer durch Deutschland, fand ich spannend. Es gab Unterschiede, wie Leute gezwungen worden sind, Christen zu werden. Den einen hat man es zumindest noch erklärt, worum es geht. Die anderen hatten nur die Wahl rüber ab oder dabei sein. Und das sind keine guten Alternativen. wie auch immer, trotzdem ist in dieser Kirche Gutes passiert, aber wo wir herkommen ist, es gab eine Zeit, da war das gar keine Frage, ob man in der Kirche ist oder nicht, man ist einfach dabei. Und der Landesfürst hat noch bestimmt, zu welcher Konfession man dann gehört hat. Dann, großer Sprung, Aufklärung in den Köpfen sackt so langsam durch, man muss nicht zwangsmäßig an Gott glauben, das was manche schon geahnt haben, es kann auch sein, dass es ihn nicht gibt, das kann man vielleicht überleben, ohne umgebracht zu werden. Okay, und dann kommt das Zeitalter der Industrialisierung. Da gibt es eine Bewegung. Ich rede jetzt mal von Deutschland. Das hat mit der Veränderung, dass sich die Lebenswelt vom Land in die Stadt verlagert hat. Das heißt, massenhaft Leute sind jetzt aus ihren einigermaßen geordneten sozialen Gefüge. Großvater, Eltern, Kinder, drei, manchmal vier Generationen leben zusammen, man weiß für die nächsten 100 Jahre, was man zu tun hat. Die gehen da raus, gehen in die Großstädte. Und plötzlich gibt es da junge oder auch ältere Leute, denen die Anknüpfungspunkte verloren gehen. Das ist der Punkt, wo viele Erweckungsbewegungen starten, einhaken, CVM, auch die Gemeinschaftsbewegung und so, hat viel damit zu tun, zu sagen, da sind Leute, die haben ein Stück ihren Halt verloren, bringen aber noch so eine Grundsubstanz im Glauben mit, und haben aber offensichtlich einen Bedarf, dass man sich um sie kümmert. Und es gibt auch ein Stück Zeit dafür. Weil Fernseher gab es noch nicht so richtig und viele andere Optionen. Geld hatte man in der Regel auch nicht. Viele Vereine sind in dieser Zeit gegründet worden mit dem guten Vorhaben, wir müssen diese Leute erreichen, mit denen was machen. Und die waren auch ansprechbar. Das hat sich dann weiterentwickelt dahin, dass Leute irgendwann selber gesettelt sind und fest im Sattel gesessen haben und gesagt haben, eigentlich so schlecht geht es mir nicht, dann brauche ich die Kirche nicht dazu. Und haben sich von der Kirche ferngehalten. Die Gebäude sind übrig geblieben, die Strukturen sind erhalten geblieben. Aber was wir nicht gelernt haben, ist, uns um Leute zu mühen, die noch nicht da waren. Selbst in vielen Erweckungsbewegungen, auch spannend, auch in der Gemeinschaftsbewegung ist es jedenfalls in Mitteldeutschland an vielen Stellen, so auch in Baptistengemeinden, leben viele vom Zuzug. Also dass Leute, die irgendwo aus dem Osten oder so gekommen sind, die schon Christen waren, haben sich wieder gesammelt. Dann hat es die Vereine zur Gemeinschaftspflege gegeben oder auch in den Baptistengemeinden haben sich die Leute gefunden, die Bescheid wussten. Aber immer noch war eine Grundsubstanz da, aber nie die Bemühung zu sagen, die meisten glauben nicht und die müssen wir uns kümmern. Und das hat etwas mit uns gemacht, dass wir sozusagen, wir starten immer bei uns, bei unserem vorhandenen Konstrukt. Unser Denken ist eigentlich auch immer noch so, das habe ich gestern schon mal angedeutet. Es gibt die Welt. Schön, dass ihr das schon erkennt. Und in dieser Welt gibt es alles Mögliche. Da gibt es Sport. Das soll ein Ball sein, ne? Es gibt Musik. Es gibt Leute, die spielen Gitarre. Das ist das neueste Modell. Bei Marktscheinen künstlich zu erwerben. Es gibt ein Rechtssystem. Das ist Quatsch, was ich jetzt gerade gemacht habe. So sieht das nicht aus. Das funktioniert technisch nicht. Das funktioniert so. Und hier sind die Schüsseln dran. In der Mitte ist so ein Ding. Ja. Genau. Es gibt Kunst und Kultur. Es gibt Schule. Natürlich gibt es Industrie, es gibt den Job. Das ist jetzt so eine Fabrik hier mit so Lichteinfallfenstern. Ne? Es gibt Familien, die hier leben. Wie gesagt, ich bin an dieser Stelle noch ein bisschen konservativ. Es gibt, weil der vielleicht später noch eine Rolle spielt. Es gibt einen Blumenladen. Das ist klar, aber vor allem in der Mitte gibt es die Kirche. Mit dem Dach. Genau. Und irgendwie ist klar, wir gehen davon aus, eigentlich weiß doch jeder Bescheid, was Kirche ist. Ja, Kirche ist irgendwie groß, wird von allen wahrgenommen. Ja, es gibt zwar eine Welt, aber die Kirche steht auch so ein bisschen außerhalb. Und eigentlich jeder weiß Bescheid, worum es geht. Jeder weiß, was wir eigentlich so machen und sagen wollen. Und wenn jemand ein Problem hat, dann kann er uns ja suchen. Und wie gesagt, ab und zu schicken wir vielleicht eine Expedition los, die den Leuten nochmal sagt oder ihnen ein schlechtes Gewissen macht oder wie auch immer, ihr könntet da eigentlich mal wieder auftauchen. Und dann ist unsere Erwartung, dass das alles hier hinkommt und hier drinnen landet, weil da drinnen das Eigentliche passiert. Die Vorstellung von Jesus war eine andere. Jetzt rede ich über das zweite zentrale Thema, worüber Jesus mindestens genauso oft geredet hat. Und das ist Nachfolge und Jüngerschaft. Was hat Jesus eigentlich seinen Leuten beigebracht? Das kann man bei ihm gut nachvollziehen. Jesus hat nie gesagt, lasst uns eine Institution gründen oder lasst uns einen Verein gründen oder lasst uns jetzt immer an demselben Ort treffen, sondern Jesus war sehr viel unterwegs mit seinen Leuten. Und wie sind Leute zum Glauben gekommen bei Jesus? Wie haben Leute bei Jesus Gott kennengelernt? Die haben das so, mal sehen, ob ihr das identifizieren könnt, das soll so eine Art Schriftrolle sein. Ich sag's jetzt dazu, genau, mit Hebräisch von rechts nach links geschrieben. Jesus hat seine Jünger gelehrt. Er hat ihnen erzählt, hat ihnen versucht zu erklären, wer Gott ist und was Gott von ihnen hält. Aber damit war es nicht genug. Dann hat Jesus ihnen was zu sehen gegeben. Er hat gesagt, so sieht das aus. Und Gottes Macht sich ausbreitet, wenn Menschen gesund werden, wenn Leute vom Rand in die Mitte kommen, wenn zerstörtes Leben wieder heil wird, wenn Versöhnung passiert. So sieht das aus. Und dann hat er ihm nicht gesagt, so, wisst ihr es jetzt? Amen. Sondern hat er gesagt, nee, ihr Lieben, jetzt seid ihr dran. Ich sende euch, ich bevollmächtige euch, das soll der Heilige Geist sein hier oben, ja, so, diese Dinger. Und jetzt ist meine Idee, dass ihr mal ausprobiert, was ihr bei mir gesehen und gehört habt, dass ihr das einübt. Denn wie soll es anders werden, wenn es nicht auf Knopfdruck funktioniert, dass man Dinge durchprobieren lernt. Und die Jünger haben Fehler gemacht, das durften sie auch, das war bei Jesus erlaubt. Und die Bewegung der Jünger war hin, mein Fall ist nicht geglückt, egal, zu den Menschen, um Herzen zu gewinnen. Oh. Naja, muss ich noch rot machen. Eins nach dem anderen zu den Menschen hin. Und dann, Jünger haben die anderen eingeladen, sie angesprochen, sie aufs Reich Gottes hingewiesen. Aber wozu? Damit die Jesus begegnen. Das war das Ziel. Ging nicht darum, nur viel zu wissen, ging nicht nur darum, viele eigene Erfahrungen zu haben, ging nicht nur darum, Heiligen Geist zu bunkern. Und es ging auch nicht nur dazu, vielleicht ein paar Sympathisanten zu finden, sondern der Job war eigentlich, in diese Bewegung Leute mitzubringen, die sich mit ihnen zusammen vom Kreuz wiederfinden. Und das brauchen, denke ich, was jeder von uns auch braucht. Korrektur, Ermutigung, Versöhnung, wieder aufgerichtet zu werden, um dann was zu tun, um sich von Jesus dann wieder senden zu lassen, dahin, wo eigentlich alles angefangen hat. Ja, Geografie, sorry, das soll eine Welt sein, kein Fußball. Das ist die Bewegung von Jesus, so hat er das gemacht. Nachfolge heißt nicht, ich reiße euch aus der Welt raus, damit ihr was ganz anderes lebt, sondern ich erkläre euch, was Reich Gottes heißt. Ich zeige euch, wie man das lebt. Ich bevollmächtige euch, ich sende euch in die Welt zurück, in der ihr lebt, damit ihr das bezeugt und das lebt, was jetzt anders ist, wenn man mit dem König Jesus lebt. Mit dem Ziel, dass Leute entdecken, dass sie vor mir keine Angst mehr haben müssen, dass man mit mir anders und neu leben kann. Und manchmal verrät uns unsere Sprache ein bisschen. Das ist jetzt ein ganz wichtiger Unterschied. Manchmal erklären wir das so. Also wir sagen Leuten, das ist euer Leben, da gibt's Geld, da gibt's vielleicht ein Zuhause, da gibt's Ehe oder sowas, da gibt's Hobbys. Das soll wieder der Ball sein hier. Ne? Und irgendwann stellen Menschen fest, Mensch, da fehlt doch noch was. Das kann durchaus passieren, weil die Bibel sagt, dass wir zu mehr geschaffen sind, als für das, was wir uns selber geben können. Und dann sagen wir, das ist unsere Chance. Weil dann können wir sagen, es ist ganz wichtig, dass Jesus in dein Leben kommt. Es ist wichtig, dass du Jesus in dein Leben einlädst. Und das passiert dann auch, dann laden Leute Jesus in ihr Leben ein, aber eigentlich ist es immer noch ihr Leben. Und ich glaube, dass die Botschaft von Jesus eine andere ist, die sagt, es gibt ein Reich Gottes. Das ist das Einzige, was Bestand haben wird, in diesem Reich Gottes regiert Jesus. Und die Botschaft lautet, dass Jesus sagt, du, ich lade dich ein, dass du in mein Leben kommst. Also mach mich bitte nicht zum Lückenfüller, sondern ich möchte dich eigentlich mit deinem ganzen Leben in mein Leben einladen. Ich möchte, dass du mit dem, was du besitzt, mit dem Ort, wo du lebst, mit den Menschen, in denen du in Beziehung bist, mit den Gaben, die du hast, in meinem Reich lebst, in meinem Reich dienst und nicht mich zum Diener für dein Reich machst. Und das ist ja das, was wir eigentlich beten, dein Reich komme. Jetzt komme ich zum, muss mal kurz auf die Uhr gucken hier, okay. Es soll ja ein bisschen praktisch werden. Was heißt das jetzt? Was wären Konsequenzen? Also ich mache das ganz, ganz holzschnittartig hier, ne? Vieles müsste man gut begründen, ist auch gut, ist auch richtig, das zu fragen, oder dann dauert es lang, man könnte eine Woche auch darüber machen, oder mehr. Vielleicht auch ein Leben lang. Das erste ist, jetzt kommt wieder das, dass wir anfangen zu verstehen, dass in der Welt, in der wir leben, mit Bildung, das soll jetzt mal ein Buch sein hier, mit Justiz, mit Politik, mit Familien, ich glaube, das ist eine Kindfamilie, mit Blumenladen. Mit Kunst, mit unserer täglichen Arbeit, den Jobs, denen wir nachgehen, das ist hier die Fabrik, VW, Mose, das ist noch vor, bevor das mit dem Diesel rauskam, das ist gebraucht. So in der Zeit. Mit Leuten, die andere Sinnerfüller gefunden haben, ja, die sagen, naja, man muss ja nicht kirchlich sein, Spiritualität kann ich vielleicht auch woanders finden, ne? So esoterikmäßig drauf sind. Einfach zu verstehen, dass wir als Kirche hier sind. Das könnte ich jetzt vertiefen. Ich habe nichts gegen Kirchengebäude, ja, darum geht es mir eigentlich überhaupt nicht. Das Ding ist aber, Kirchen ist natürlich ein Ausdruck von Macht, das hat auch eine Geschichte. Ich beobachte nur, dass das Gottes Art und Weise nicht ist, wie er in dieser Welt gekommen ist. Und dass es deswegen nicht so schlimm ist, wenn wir feststellen, dass die Kirche eben nicht riesengroß über allem thront und für alle ganz wichtig sein muss, sondern wenn wir entdecken, vielleicht sind wir wirklich nur, und das ist so, wir sind in unserer Gesellschaft eine Randerscheinung. Und wir sind nicht der Ort, wo alle Bescheid wissen und wo alle hingehen und uns suchen. Aber vielleicht sind wir eine Missionsstelle. Mission-Station. Und eine Missionsstation verhält sich anders. Eine Missionsstation geht nicht mehr davon aus, dass alle Bescheid wissen, dass alle da automatisch hinkommen, sondern eine Missionsstation, so wie wir das an vielen Stellen, wenn wir Missionare vielleicht im Ausland unterstützen, ganz selbstverständlich finden, die beschäftigt sich damit, Mensch, die Menschen, die Gott gar nicht kennen, was denken die eigentlich? Ob die unsere Sprache verstehen? Haben wir eigentlich Berührungspunkte? Was interessiert die? Was glauben die und was glauben die nicht? Warum glauben die überhaupt nicht? Und manchmal glauben die wegen ganz anderer Dinge nicht, als wir denken. Das wissen wir bloß nicht, weil wir mit denen keine Schnittmengen haben, weil wir uns oft aus der Welt rauskatapultiert haben. Ich glaube, dass es gesünder ist, wenn, jetzt rede ich von uns und von Deutschland, wenn wir verstehen, dass wir als Kirche uns vielleicht wie eine Missionsstation verhalten sollten, besser. Weil die nicht mehr davon ausgeht, dass alle hinkommen, weil die nicht mehr davon ausgehen, dass alle Bescheid wissen, dass das irgendeine Bedeutung hat, was wir da machen, oder dass alle verstehen, was wir sagen, weil uns das herausfordert, dahin zu gehen, wo die Leute sind. Und es könnte praktisch bedeuten, dass vielleicht auch ein paar Dinge hier stattfinden. Dass wir uns treffen, dass wir uns versammeln, dass es einen Gottesdienst gibt, aber dass wir nicht mehr denken, das Wichtigste, was in der Gemeinde passiert, passiert hier. Sondern dass wir sagen, Mensch, vielleicht ist die Sendung Gottes die gewesen, dass wir nicht hier alle rausgehen, uns da rausziehen, um dann im Alltag nicht mehr präsent zu sein, sondern, ups, eins zu viel, egal, dass die Bewegung vielleicht andersrum ist. Deswegen habe ich das am Anfang erzählt. Dass wir als Christen, als Leute, die dem König Jesus folgen, vielleicht viel mehr da sein sollten, wo wir schon sind, in der normalen Welt. Oder gucken sollten, dass wir da wieder Anteil davon sind. Die Fabrik muss auch noch einen Fall kriegen hier. Zu diesem Esoterik-Ding könnte ich übrigens auch die Geschichte erzählen, aber die Zeit habe ich jetzt nicht, aber jetzt interessiert mich nachher noch Fragen. Da habe ich ganz verrückte Leute kennengelernt, die mal in diese Szene eingetaucht sind, bewusst als Christen, und die haben verrückte Sachen erlebt. Egal, ich rede mal jetzt von was ganz Normalen. Vielleicht, was wäre, wenn es so rumgedacht wäre, dass der Sonntag nicht das Wichtigste ist von Gemeinde, das ist auch wichtig. Und dass der Gottesdienst wichtig ist, aber nicht das Wichtigste und schon gar nicht das Eigentlichste von dem, was Gemeinde ausmacht. Sondern dass das Wichtigste ist, was in der ganzen Zeit von, wann ist der Braten gegessen, 12.15 Uhr, in der Zeit stattfindet, bis wir uns vielleicht wieder als Christen treffen. Dass dann eigentlich das anfängt, worum es Jesus geht. Jesus ist immer in die Synagoge gegangen. Jesus war das wichtig, auch in dieser Tradition zu leben, sich auch bei Gott zu stärken, darum geht's. Aber sein Hauptding war eigentlich, bei den Menschen unterwegs zu sein. Und ich würde denken, es lohnt sich darüber nachzudenken, was passieren würde, wenn wir als Gemeinde uns nicht mehr so doll auf das hier konzentrieren und unsere ganze Kraft und Energie eigentlich nur in das reinstecken. Und ich sage das mal so ein bisschen provokativ, ihr dürft ja fragen nachher auch so, sag ich mal, die Leute aus ihrem Alltag rausziehen, sodass sie praktisch gar keine Zeit mehr haben, in ihrem Alltag zu leben. Das hängt mit ein paar nüchternen Fakten zusammen, dass unsere Welt sich verändert hat. Diejenigen von euch, die in Arbeitsprozessen leben, aber auch so merken, dass sich das verändert hat, es gibt diesen geregelten Alltag nicht mehr. Viele sind schon so gestresst. Leute und auch Christen müssen ihre Arbeit einfach irgendwie auf die Kette kriegen unter den veränderten Anforderungen, die das jetzt hat. Dann ist man verheiratet und auch Christen sind nicht davor gefeit, immer Schwierigkeiten in ihrer Ehe zu haben. Ich brauche Zeit, das zu regeln. Wenn ich die Gemeinde nicht als Fluchtort nutzen will, um von meiner schlechten Ehe abzuhauen, was wirklich die schlechteste Lösung wäre, sollte Gemeinde jedenfalls nicht dazu beitragen, dass ich keine Zeit mehr für meine Familie habe. Ich übertreibe bewusst so ein bisschen. Und wenn ich im Montag-Frauenkreis, Dienstag evangelisches Hundeturnen habe, am Mittwoch Posaunenchor, am Donnerstag ist und Freitag ist noch, keine Ahnung, christliches Volleyball und alles Mögliche, dann ist ja auch nicht mehr sehr viel Zeit, andere Leute zu treffen, mich um das zu kümmern. Und ich sage jetzt mal, ich habe keine einfache Lösung, aber mir geht es um eine Denke. Ich glaube, dass ein Teil von unserem Stress daherkommt und dass wir. Ich glaube, dass es manche denken, wenn jemand gesagt hat, boah, Wenn ich gegen Chris geworden wäre, dann wäre es, glaube ich, das Leben wäre doch schon ein bisschen entspannter. Und dafür habe ich mit Drogen aufgehört. Also, ich betreibe mal ein bisschen. Ja, wo man sagt, boah, das ist alles so anstrengend. Und jetzt haben wir da so eine Bewegung. Das muss ich jetzt auch nochmal malen. Unsere Welt. Mit unserer Kirche. Ich muss jetzt nochmal größer malen, weil die so wichtig ist. Und dann gibt es ja die normale Welt und es gibt den Blumenladen. Der wird vielleicht noch eine Rolle spielen. Mit Musik. Es gibt Muttis mit Kindern. Ah, brauchen wir mal ein paar mehr hier. Ist ja schnell gemacht. So. Und weil wir noch aus einer Zeit kommen, wo irgendwie noch klar war, irgendwie alle Dinge sind, die gehören hier so hin, haben wir gemerkt, die Leute kommen irgendwie nicht mehr. Und jetzt müssen wir uns irgendwas Tolles müssen uns jetzt was Cooles einfallen lassen hier. Das ist so, ja, so ein Stern für cool hier. Das muss jetzt ganz cool sein bei uns. Und dann haben wir angefangen, hier so unsere Wolke mit unserem Kreis zu entwickeln. Ja, jetzt haben wir eben, ein bisschen geduldig, ich löse das gleich noch ein bisschen auf, jetzt haben wir eben nicht nur in der Welt, gibt es jetzt eine Familienarbeit, denn plötzlich ist der Punkt, dass es plötzlich außerhalb von der Kirche ganz viele gab, die sich auch engagiert haben. Ja, Leute wussten sich auch so zu beschäftigen, außer zur Kirche zu gehen. Die haben eben Fußball, Handball gespielt, die haben Chöre angefangen, viele Posaunenchöre, ist da gerade, wo wir länger gelebt haben, da war Bergischen, konnten wir das richtig noch nachvollziehen, wie aus christlichen Posaunenchöre weltliche Musikvereine geworden sind. Genau, da gab es auch ein Stückchen Gründe dafür, das hatten die das alles selber. Und jetzt haben wir gesagt, wir müssen das aber alles selber haben. Wir müssen das cool machen, das heißt, jetzt treten wir in Konkurrenz zur Welt. Das heißt, jetzt müssen wir christliche Musik bei uns haben. Jetzt brauchen wir eine rein christliche Familienarbeit für Christen. Jetzt brauchen wir eine christliche Sportgruppe. So in der Hoffnung, dass da auch ein paar hinkommen, die auch sonst nicht Sport mal noch machen wollen und so. Keine Ahnung. Und machen uns Mühe mit unseren Parallelwelten. Und ich glaube, manche von diesen Kreisen sind nach wie vor wichtig. Die brauchen wir auch noch. Seniorenkreis, wobei ich den, das ist ein ganz eigenes, wichtiges Thema und ich würde sagen, das ist eine Riesenchance. Während es hier unten auch schon einen Seniorenclub gibt, der heißt aber 55 plus, obwohl die Leute das nicht, das alles schon so, die Reife hier und da auch schon fortgeschritten ist. Genau. Wir haben das irgendwie alles doppelt und jetzt ist immer noch bei uns so die Idee, dass wir sagen, wir müssen die Leute dahin zahlen. Ja? Die Leute, das. Wir müssen das machen, weil wir merken, das normale Angebot, sage ich mal, so unsere Kultusdienste und so, das ist eigentlich, wir merken schon, als ein Abstand zu der Kultur und je nachdem, wie man getaktet ist, sagt, kann man sagen, die Leute sind schlecht, verweltlicht oder keine Ahnung, warum können die sich nicht auf das einlassen, was wir machen. Was wir aber nicht merken, ist, dass wir wirklich inzwischen einen kulturellen Abstand von Jahrhunderten haben, der normale Ostdeutsche, der kennt diese Sprache nicht, diese Lieder nicht, das ganze Drumherum nicht, das ist so, das ist jenseits von Gut und Böse, das ist einfach so. Und dann versuchen wir unsere Parallelstruktur zu machen und das alles aufzubauen und eigentlich ein paar von uns hätten auch immer Lust noch hier mitzumachen, weil manchmal ist es hier nämlich auch ein bisschen cooler als da, aber egal. Und daraus entsteht einfach ein Mordsstress. Und die Frage ist, ob das eigentlich so sein muss. Und eine praktische Idee wäre, wenn das alles stimmt mit der Sendung in der Welt, wäre es so schlimm an ein paar Stellen, wenn wir sagen würden, in dem Ort, in dem wir leben, da gibt's Senioren, die kommen nicht in unseren Seniorenkreis. Ich weiß gar nicht, ob es sonst in manchen Städten gibt Seniorenclubs, wo Leute gerne hingehen oder so, aber ich weiß, dass das auch immer ein Problem ist, da ein vernünftiges Programm zu machen, weil es da keine Mitarbeiter gibt. Was wäre denn, wenn wir den Seniorentreff und die Leute, die dort oft auch drin sind, nämlich Menschen, die Jesus eigentlich ihr Leben dann nachgefolgt haben, aber eigentlich noch was zu geben haben und ich sage manchmal zu schade sind, als um nur dort gepflegt zu werden. Wenn man die mitnimmt und sagt, könnten wir nicht in unserem Seniorenclub im Ort was machen? Etwas, was es schon gibt, warum müssen wir eigentlich unbedingt alles doppelt haben und versuchen dann in unseren Kreis einen von dort dahin zu ziehen? Was wäre etwas, was uns ein Anliegen ist, dass wir wissen, dass alte Menschen oft einsam sind? Wenn wir das aufnehmen, vielleicht gibt es eine Orteninitiative und das als Christen mal unterstützen. Was wäre, wenn wir akzeptieren, dass jemand, der in den Schichten in der Firma arbeitet, dass der oft nur noch relativ wenig Zeit hat, alle möglichen Aktivitäten nebenher zu machen? Ja? Was wäre, wenn wir gucken würden, gibt es irgendwie eine Sache, die so einem Menschen helfen kann, einfach im Glauben dran zu bleiben und ihn zu ermutigen, zu sagen, du bist Reich Gottes in Model, bei VW. Da gibt es vermutlich sogar noch ein paar mehr. Ich komme da nicht hin, euer Pfarrer kommt da auch nicht hin. Aber es gibt Leute, die sind Christen und in denen lebt Christus. Die arbeiten dort, die verbringen dort den größten Teil ihres Lebens. Was wäre darüber nachzudenken, dafür zu beten, vielleicht seine Firma zu segnen, die Leute zu segnen und zu sagen, Jesus, ich habe keinen Plan wie, das kann vielleicht sich auch nicht darin erschöpfen, da Zettel irgendwie auszuteilen, ist auch nicht jedermanns Sache, andere anzusprechen. Ich möchte gerne ein Segen für meine Firma sein, weil ich glaube, das Reich Gottes, was mit VW und mit Firma und so zu tun hat. Ich möchte gerne ein Segen sein und Gemeinde sagt, dafür senden wir dich, dafür segnen wir dich, mach du das, ansonsten sieh zu, dass deine Ehe nicht zerbröselt, genau, tu das. Oder andere Bereiche, Kunst, Kultur. Was wäre, wenn die drei Leute sagen, die Lust, gestern ging es um Kirchenchor, auch ein bisschen um den Schmerz dabei, dass es manchmal auch in unseren Gemeinden, manchmal ist da auch kein richtiges Klientel mehr gibt, Leute, die das vielleicht gerne auch mit Leidenschaft machen. Wäre vielleicht auch nicht so schlimm, wenn die drei, die wirklich gerne und gut singen, ich sag mal, in Teil eines normalen Gesangsvereins sind. In dem Bewusstsein, dass Gott ihnen natürliche Gaben gegeben hat, dass sie gerne singen, aber in dem Bewusstsein, dass Gott, dass Jesus mit ihnen mitgeht, da wo die anderen Leute sind, damit wir wieder Schnittstellen haben mit Leuten, die von Gott nichts wissen. Und ich glaube, dass das total wichtig ist. Wir, falls ich euch schon gezeigt habe, die 75%, die da leben, von denen wissen wir einfach wirklich, wirklich wenig, wie die denken. Und da ging es mir lange Zeit ganz genauso wie euch. Ich bin in so einem frommen Kontext auch groß geworden, habe mich da auch oft immer bewegt und gerade jetzt unsere Erfahrung in Halle hat mir wirklich an vielen Stellen die Augen geöffnet. Zum einen, dass ich merke, wie schwer mir das fällt, meinen Glauben in einer Sprache zu formulieren, die andere auch verstehen und ich zugleich merke, dass es für mich aber gut ist, wenn ich das mal muss, weil ich plötzlich frage, ja Mensch, was glaube ich da, wenn ich das jetzt mal ohne, nicht in den frommen Sätzen ausdrücken würde. Es gibt Leute, die haben so ein Spiel gebastelt, Tabu, kennt ihr das? Da steht so ein Begriff, keine Ahnung, Lippenstift und dann sind 5 Begriffe drunter, die man nicht nennen darf. Ja, Rot, Kosmetik, Mund und irgendwas. Und es gibt Leute, die haben das sozusagen als christlich gemacht. Ne? Da steht dann Weihnachten drüber, zum Beispiel unten dann alle Begriffe, die nicht nennen darf, ist Maria und Josef, Krippe, Ochs und Esel und irgendwas sagt, erklär mal jemanden ohne die Sachen, die für uns so selbstverständlich sind, worum es da eigentlich geht. Ich merke, der Abstand ist riesengroß, aber ich glaube, wir brauchen Schnittmengen mit Menschen, damit die eine Ahnung haben, was wir eigentlich glauben, wie wir es verstehen. Okay, ich muss ein bisschen zur Landung ansetzen. Vielleicht noch mal ein Bild. Wenn die Kirche einfach nur im Raum ist, aber das Wichtigste in der Kirche die Menschen sind, das hat ja gestern Abend auch jemand sehr richtig gesagt, deswegen ist es auch deutlich geworden, dass nämlich Kirche nicht Gebäude und Programme sind, sondern Kirche sind Menschen, das sind du und ich, du bist Kirche. Kirche ist nicht, du arbeitest nicht für eine anonyme Firma, irgendwo oder bist da Angestellter in einer Firma, sondern du bist ein lebendiger Stein, müsste man eigentlich auch mal malen, wie so ein lebendiger Stein aussieht, auch ein spannendes Bild, da hat irgendwie Beine, aber hält zugleich fest, ich bin aber nicht Stein von irgendwas, von unserem Gebäude, das irgendwie werden soll. Wenn Kirche zum Ort der Sendung wird, wo Menschen Glauben, Jesus begegnen können, Dinge vertieft werden, dann glaube ich, dass ein ganz wesentlicher Teil von Gemeinde ist, dass wir irgendwo selber als Christen verbindlich miteinander unterwegs sind. Wir brauchen das, dass wir Zeit haben, dass wir als Christen uns austauschen können mit dem, was uns beschäftigt und wo wir selber verbindlich und auch verantwortlich sind, wo wir ehrlich sein können voneinander, wo wir uns das auch sagen können, wo wir das selber leben und ausprobieren, was wir am Sonntag gehört haben und nicht am Ausgang sagen, schöner Pfarrer, war wieder alles dabei oder das hat mir heute gefehlt und er sagt, wieso, das hören Sie doch schon 50 Jahre an, naja, es hat mir aber eben gefehlt. Sondern wo man eben sagt, das, was ich jetzt gehört habe, was ich gelernt habe, heute habe ich verstanden, dass Versöhnung echt ein Anliegen von Jesus ist. Und das ist, dass ich seit 20 Jahren mit meinem Sohn nicht mehr gesprochen habe. Mein alter Bäckermeister, der Christ, ist ja mal nach einer Predigt, dass ich jetzt sage, Mensch, ich bin heute erinnert worden, ich bin mit Jesus unterwegs, ich habe seit 20 Jahren mit meinem Sohn nicht mehr gesprochen. Und plötzlich merke ich, und andere sind dabei und tragen das mit und beten, da geht es plötzlich um was. Oder ich nehme mal das Beispiel Ehe, das ist sicherlich nicht das Einzige, aber das ist einfach ein angefochtenes Feld auf Familie, ja. Dass jemand sagt, eigentlich, ich bin verheiratet, habe mir gedacht, so mit Gott geht das alles klar und plötzlich merke ich, das geht nicht. Ja, aber ein Mann sagt so, ich lande eigentlich immer planmäßig auf den falschen Seiten im Internet und weiß auch gar nicht, wie das kommt. Das ist für mich eine Herausforderung. Egal, können oder Arbeitslosigkeit oder eine Krankheit oder wie auch immer. Und wir brauchen eine Verbindlichkeit miteinander, wo wir das, was wir von Jesus gehört haben, wo wir nicht unsere Richtigkeiten pflegen. Oder theologische Spitzfindigkeiten, kann auch mal spannend sein. Oder dass wir irgendeine Art von Gruppe haben, wo wir mit anderen teilen. Und übrigens, das will ich auch nochmal sagen, Hauskreise sind schon eine gute Idee, finde ich gut. Das könnte natürlich theoretisch auch in einer Firma oder an irgendeinem Arbeitsplatz sein. Das ist jetzt auf dem Land vielleicht zum Teil nochmal ein bisschen anders, aber nicht unmöglich, nicht aus der Welt. Ich weiß zum Beispiel, in Halle hat es mal Leute gegeben, in dem Gottesdienst mit der Gemeinde, mit der wir zusammengearbeitet haben, da waren verschiedene Leute, die Lehrer waren. Und jeder hat eigentlich erzählt, wie schwierig das ist, Lehrer zu sein heute. In einem Kollegium, wo in der Regel fast keiner Christ ist. Und irgendwann haben die gesagt, es ist vielleicht sinnvoll, wenn wir uns einfach regelmäßig als Lehrer mal treffen, miteinander uns auszutauschen über das. Und Zeit statt noch in eine Bibelstunde mit tausend anderen, wo viele andere Themen sind, mal bewusst als Lehrer miteinander unterwegs sind, uns ermutigen und austauschen. Und dann gibt es jemanden, der gesagt hat, Mensch, jetzt ist ein Referendar an unserer Schule, festgestellt, der ist auch Christ. Und die zwei sich zusammentun und sagen, zweimal in der Woche treffen wir uns in der Pause und wir beten für das Kollegium und für die schwierige Klasse, die ich habe. Und die Gemeinde dient dazu, die zu ermutigen. Denn darum geht es, dass wir als Christen in die Welt gesandt sind, eben zu den normalen Leuten, ja, in die Fabrik. Ich werde einen Kirchturm draus gemacht. Gibt es ja auch, dass Fabriken zu Kirchen werden. Damit wir dort unseren Glauben ausleben. Hier. Ja, das Reich Gottes soll hier hin. Und dann brauchen wir sicherlich auch Gottesdienst, wo wir Jesus anbeten, seine Größe erleben, uns am Kreuz aufrichten lassen, ja, unsere Fragen loswerden, gute Lehre hören, ermutigt werden, um dann zu sagen, wir sind Teil des Volkes Gottes, damit sind wir miteinander unterwegs. Es geht darum, dass wir verbindlich sind, damit wir das, was Jesus uns gegeben hat, in der wirklichen Welt leben können, damit am Ende unser Leben Jesus ehrt. Und das ist etwas, was im zum Beispiel Epheser 1, das kommt da dreimal vor in dem Kapitel, wo Paulus die Gemeinde anspricht, dass das Ziel ist, dass wir etwas seien zum Lob seiner Herrlichkeit. Mit unserem ganzen Leben, mit unserer ganzen Existenz etwas werden, was Gott ehrt. Als ich zur Vorbereitung hier war, mich mal getroffen habe mit Benjamin, Ines, Rebecca, glaube ich, war noch wer, Name ist weggerutscht. Ja. Ja, genau. Mit dabei, das hat mir viel Spaß gemacht. Und da war so ein Gespräch, ging so ein bisschen um die Gedanken auch. Und ich weiß, dass die Ines eben irgendwann mal gesagt hat, die will ich jetzt gar nicht auf den Sockel heben, aber ich finde das einfach gut, weil das so eine normale Äußerung ist. Die hat gesagt, naja, die besten Gespräche über Gott habe ich eigentlich sowieso in meinem Blumenladen. Und es ist, hört es mal, Das ist ein Feld, warum? Ich tippe mal, der Blumenladen, das ist das vertraute Feld, in dem ich unterwegs bin, wo ich die Dinge tue, die ich tue. Also da ist ja nicht immer gesagt, eigentlich hasse ich Blumen, aber damit ich mit anderen über Gott sprechen kann, starte ich jetzt einen Blumenladen. Das ist so diese evangelikale Köhler-Methode, die durchschauen die Leute in der Regel und dann funzt das nicht. Ja? Aber wenn jemand sagt, eigentlich, ich liebe Blumen, ich bin in dem Zuhause, was ich habe, bin ich auf sicherem Terrain. Und andere Leute kommen und ich habe eine echte Dienstleistung, die wir wirklich brauchen, dann passiert ja auch was auf Augenhöhe. Und dann ist so ein Blumenladen, da gibt es ja, kann ich sofort glauben, die unterschiedlichsten Anlässe, ja, wo man ins Gespräch kommt. Und ich verstehe gar nicht, warum wir, oder warum es dann manchmal so ist, dass wir sagen, ja, eigentlich habe ich da auch gar keine Zeit, über Gott zu reden, aber ich könnte dir einladen in einen total fremden Ort, wo die andere Person nie hingeht, in eine Gruppe von Leuten, die sie gar nicht kennt, um in einer Sprache zu reden, die in der Regel auch nicht vertraut ist. Also kann man das nicht ein Stückchen stärken, unterstützen? Man kann jetzt nicht aus jedem Blumenladen eine Gemeinde machen, aber warum kann nicht ein Blumenladen ein Teil von Gemeinde sein? Ich kann das denken. Da gibt es die unterschiedlichsten Varianten, wie sowas aussehen kann. Aber da, wo die Dinge sind, die du dir gerne tust, in denen du zu Hause bist, die Nachbarn, bei denen du lebst, die du schon kennst, das Feld, wo du ein bisschen sicher bist, sich in dem Feld zu bewegen und nach Gottes Berufung zu suchen und dich diese künstlichen Welten in vielen Stellen zu schaffen. Nochmal, das ist jetzt ein bisschen runtergefallen. Mir geht es nicht darum, Gruppen und Kreise abzuschaffen. Meine These wäre aber, ich glaube, dass wir weniger Gruppen und Kreise brauchen würden, wenn Gemeinde uns mehr dazu ermutigen würde, unser Glauben stärken würde und in unserem normalen Umfeld als Christen einfach authentisch und ehrlich zu leben. Und dann brauchen wir immer noch bestimmte Dinge, die einfach niemand anders macht, die wir als Kirche auch tun und anbieten müssen. Aber dann brauchen wir nicht unsere ganze Kraft, um diesen ganzen Laden noch am Leben zu halten, mit einem Haufen Geld und einem Haufen Ressourcen und einem Haufen Superspezialisten, die das alles machen können. Weil Jesus nachfolgen kann jeder. Das kann man eindeutig sehen, auch an der Jüngerschar und an der Gemeinde, weil sie nämlich einfach manchmal auch so zerbrochen und komisch ist, wenn man sagt, aber Gott hat das, darüber haben wir gestern gesprochen, Gott war aber der Meinung, das könnte schon funktionieren, auch mit uns nachfolgen. Kann jeder. Ein letzter Praxistipp noch, dann höre ich auf. So ein bisschen holzschnittartig. Ich hoffe, die Bewegung ist so ein bisschen klar. Reich Gottes, Gott kommt in diese Welt. Gott wollte keine extra Welt. Es geht darum, so dieses Denken in unserem Kopf zu überwinden. Das hat auch eine philosophische Wurzel, so für die ganz Schlauen. Ne? Unsere aufgeklärte Gesellschaft will uns nämlich diesen Platz zuweisen. Das fällt euch vielleicht auf. Unsere Gesellschaft sagt uns, worum sich Kirche zu kümmern hat. Und wenn Kirche aber da ist, so im Normalen, dann sind die Leute irritiert. Muss ich nochmal an einem Beispiel festmachen. In Halle, wo wir gewesen sind und wo ganz vieles auch nicht geklappt hat, haben wir, als wir dort angekommen sind, haben wir uns gefragt, wir wollen gerne bei den 75% sein. Also unser Ziel war es nicht, irgendwie unzufriedene Fromme von irgendwoher zu sammeln. Das kann es nicht sein. Und im Prinzip vergrößert sich die Schar des Volkes Gottes nicht. Sie ist bloß auf unterschiedlichen Konferenzen unterwegs. Die einen sind bei der Mehr und die anderen bei Willow. Und dann gibt es noch so ein paar zwischendurch. Egal. Sondern wir haben gesagt, wo können wir Bedeutung haben? Und da ist uns ein Gebäude zugefallen, mitten in der Stadt. Relativ spektakuläres Gebäude, eine Minute vom Marktplatz entfernt. Und wir haben überlegt, was ist typisch für diese Stadt? Und Halle hat zwei Herzschläge. Das eine ist das Soziale. Das hängt mit August Hermann Frank ein bisschen zusammen. Übrigens auch schon mal Christen, die was bewegt haben. Aber da ist Kirche normal. Wir haben dieses Gebäude gekauft, angefangen umzubauen und Handwerker, Einzelne, die uns unterstützt haben, haben gefragt, was wird denn das hier? Ja, das ist was von der Kirche. Ach, wird das so ein Missionsding? Nee, eigentlich nicht. Ach so, dann wird das eine Suppenkelle. Also das ist das, was Leute denken können und sagen, das ist ja auch nicht falsch, weil ich glaube schon, dass das Evangelium eine Tendenz hat, sich den Schwachen und Bedürftigen zuzuwenden. Die Frage ist bloß, ist das nur materiell oder auch geistlich gemeint? Aber wenn wir da sind, was wir nämlich gemacht haben, der zweite Herzschlag ist Kunst und Kultur in Halle. Es gibt eine große Kunsthochschule, eine große Kulturszene. Und durch verschiedene Dinge hat es sich ergeben, dass wir daraus letztlich einen Szene-Café gemacht haben, mit sehr viel Kunst- und Kulturveranstaltungen, sehr viel Jazz, alles Mögliche, wo sich eine neue Zielgruppe für uns ergeben hat, nämlich Künstler zu lieben. So die Leute, vor denen wir auch ein bisschen Angst haben, oder die Ja, und wir sagen so, als Christen ist das auch schwierig, da haben wir so unsere Vorurteile, manche stimmen übrigens auch, aber andersrum ist es genauso. Genau, und das haben wir gemacht und da waren Leute irritiert, weil so das Gefühl war, ja, da haben Christen nicht zu suchen. Ne? So bei den Armen und so, Alkoholiker, da kann man sich auch noch so können Leute so richtig Probleme haben. Aber eigentlich so mitten im Leben hat Kirche eigentlich nichts zu suchen. Und wir lassen uns da irgendwie auch hindrängen, ja, weil wir so geprägt sind, das kommt von der Aufklärung her. So Frömmigkeit, das ist sowas für die, die es brauchen, aber hat natürlich mit der normalen Welt nichts zu tun. Aber die Bewegung Gottes ist, dass mit unserer Welt was zu tun hat. Ich wollte euch noch eine Praxisidee gerne nochmal sagen. Das ist Wasser, das kann man auch kennen. Und ich bin gern am Wasser, ich kann nicht segeln, ich mal trotzdem ein Boot. Ein Jesus-Symbol. Ne? Da können wir mal drüber meditieren, dieser Satz, wir sitzen alle in einem Boot. Das ist jetzt nicht von der Wahrheit her nur eine Frage der Betonung. Was man auch immer nennt, ne? Wir sitzen alle in einem Boot. Wir sitzen alle in einem Boot, kann ein Boot sein. Wir können auch sagen, wir sitzen alle in einem Boot, dann kann man 20 Boote malen. Die müssen ja dann nicht gemeinsam unterwegs sein. Aber darum geht es mir gar nicht. Ein Segelboot mit einem Segel. Weil ich glaube, das Reich Gottes, das, was Jesus macht, im Kern nicht nur was Anstrengendes ist. Und das der Heilige Geist, den Gott uns gegeben hat, jetzt nicht bloß irgendwie so ein Trösterle ist, obwohl das Tröstersein ja im Wort mit drin steckt, in der griechischen Wortbedeutung, wie in vielen anderen Dingen, aber ein Stellvertreter mit der Kraft Gottes, das, was uns motiviert, antreibt, die Dinge ins Leben ruft, das, was noch nicht ist, dafür sorgt, dass es da ist, die Schöpferkraft, die aus einem Lebenklops einen Menschen macht, die steckt eigentlich da drin. Und dass der Geist Gottes uns antreibt durch unser Leben. Und es gibt sechs Dinge, die endlich jeder machen kann, die Jesus auch gemacht hat. Und die viele machen können, die man sich abgucken kann. Segeln als Form der Nachfolge. Es fängt damit an, dass wir uns mal umschauen in unserem, entweder in unserem Lebensumfeld, in dem Haus, in der Straße, in der du wohnst, in der Nachbarschaft, in der du wohnst, könnte auch dein berufliches Umfeld sein, dein Blumenladen, deine Physiotherapiepraxis, finde ich auch spannend. Ne? Friseur ist noch spannender, so Barbier, so mit einem Schermesser, sich um die Ewigkeit zu unterhalten. Das ist ein ganz anderen. Freundlichen Tod fragen, wo werden Sie Ihre Ewigkeit verbringen? Missverstanden werden. Dass ich anfange, Menschen zu segnen. Segnen ist nicht Zauberei, also aber segnen heißt von Gott her Gutes über einen Menschen oder in einen Menschen zuzusprechen, in ihn hineinzusprechen, Wahrheit auszusprechen über einen Menschen. Segnen ist in der Bibel von der Tradition, vom Shalom-Begriff her nicht einfach nur so ein alles Gute zum Geburtstag, ein bisschen Segen, was auch immer, so, sondern heißt eigentlich, spreche Gutes, schöpferische, heilsame Wahrheit in dein Leben hinein, über dir hinaus und über dir aus, und zwar unabhängig davon, ob du das glaubst oder nicht. Segnen kann ich jeden, ob der an Gott glaubt oder nicht, komplett egal, darf ich immer. Ich kann in der Bahn den segnen, der mit mir da unterwegs ist. Ich kann meinen Nachbarn segnen, der mich nervt, weil er sonntags nachmittags tatsächlich seine Heckenschere auspackt. Da oben. Also, Menschen segnen. Überleg, gibt es ein oder zwei Menschen in deinem Umfeld, wo du sagst, ich glaube, da nehme ich mir vor, statt über die zu schimpfen, zu meckern, mir Gedanken zu machen, die schwierig zu finden, ich segne sie. Dann gibt es etwas, ich mag das und Jesus macht es auch. Essen muss jeder, essen mag jeder. Unsere Kultur ist natürlich jetzt nicht so eine orientalische Gastfreundschaftskultur, wo das so ganz normal ist. Aber es gibt immer mal Anlässe, gute Anlässe, wo man jemanden einladen kann. Spontan, das ist auch ein bisschen Persönlichkeitstyp. Wenn einfach so dieser Steakgeruch auf die andere Seite so rüberzieht und jemand läuft da auffällig oft am Zaun entlang, dann kann man ihn ja mal fragen, ich hätte da noch die eine oder andere Lust übrig. Das wäre sogar biblisch, ja, also weil wir ein Wohlgeruch sein sollen für den Herrn und auch für die anderen, und eben nicht endlich in Mist laufen. Leute sind neu in die Nachbarschaft gezogen, jemand hat gebaut, kommt vielleicht hier öfters vor, oder in der Stadt. gerade jemand ist neu eingezogen oder so, ich segne die Leute, ja, kann ja auch durch die Decke hindurch, sage, dann lade ich die mal zum Essen. Jesus hat das oft gemacht. Essen ist super. Ja, man, und oft ist es so, nicht immer, aber oft, man kommt auf das eine oder andere. Und dann kann ich Gott einladen. Das geht vielleicht jetzt nicht immer gleich beim ersten Essen, aber manchmal schon bei so Gelegenheiten, dass Gott plötzlich ins Gespräch kommt. Wir haben alle Kaffee gestartet, eigentlich schon mit dem Gedanken, weil wir gedacht haben, also Kaffee mag jeder. Und an diesem Stadtteil gab es auch kein vernünftiges Kaffee. Und wir hatten den Ehrgeiz, eigentlich mit dem besten Kaffee von Halle zu machen, aber egal. Und es ist erstaunlich, wie oft man darüber eigentlich über Gott ins Gespräch gekommen ist. Das kann ich ja bewusst machen. Also ich lade Gott ein in diese Runde. Und Menschen öffnen sich manchmal erstaunlich schneller oder mehr, als wir manchmal denken. Wir erleben es bloß nicht, weil wir es eben nicht machen. Das sind Kleinigkeiten, ja. Es muss übrigens nicht sein, dass ich ein dreistündiges Tischgebet am Anfang spreche und gleich die ganze Dogmatik da durchleihe. Aber es kann zum Beispiel sein, ich sage, so, bei uns ist es so üblich, wenn wir als Familie zusammen sind zum Beispiel, wir geben uns die Hände nochmal, habe vielleicht eine andere Familie mal eingeladen oder so. Und dann danken wir Gott dafür, weil wir einfach glauben, es ist nicht selbstverständlich, dass wir alles haben, einfach kleine Dinge. Und dann, manchmal muss ich erklären, was ich glaube. Da ist es gut, wenn ich ein bisschen auskunftsfähig bin. Und da sollte ich vielleicht nicht so viel Angst haben, dass ich was Falsches sagen kann. Ich glaube, unsere Vorstellung, das könnte irgendwie albern sein, was wir den Leuten sagen. Das ist wahrscheinlich manchmal albern, aber das Verrückte ist, dass Gott sich darauf einlässt und die Leute das ganz anders wahrnehmen. Wenn unsere Beziehung, unser Draht echt ist, spüren die Leute rein, dass uns das was bedeutet. Und sagen, klär mir das mal. Und es tut uns gut. Mir hat es extrem gut getan, in den 7, 8 Jahren dort fast nur mit Leuten zu tun zu haben, die selbstverständlich keine Christen sind, die nicht in die Kirche gehen, die keinen kennen, der in die Kirche geht. Und mir immer zu überlegen, wie kann ich die Sachen jetzt sagen, dass die Person, die mir gegenüber sitzt, noch eine Chance hat, noch mitzukommen, worüber ich eigentlich so rede. Und es tut mir selber gut, weil ich merke, ich muss es mir selber auch sagen. Lasten tragen. Irritiert Leute, wenn wir das machen, ohne dass der Eindruck entsteht, da muss ich jetzt aber auch was für mich machen. Ja, können Kleinigkeiten sein, kleine Dinge anderen zu dienen, aber nicht um sie abhängig zu machen von mir und so oder so Gefälligkeitsgefälle zu entwickeln, sondern ich kann auch gucken, kann ich Lasten tragen, kann übrigens im Gespräch auch sein und das ist, da würde ich euch auch ein bisschen Mut machen, so den Mutigeren. Manchmal habe ich das Gefühl im Gespräch und merke, der Person geht es wirklich nicht gut. Das kann man auch Leuten ansehen. Und ich entdecke eigentlich mehr und mehr, es ist gar nicht so schlimm, wenn man das einer Person mal sagt, Mensch, sie sehen so, ich merke, irgendwas bedrückt sie. Und ja, manchmal drucken Leute rum, dann kann man vielleicht nochmal nachfragen und dann kann man mal sagen, also für mich ist das was, wo ich frage mich, wie geht man damit um, wie trägt man das? Und wenn ich das habe, dann ist das was ich mit Gott bespreche, das würde ich Ihnen anbieten. Ich könnte für Sie einfach mal beten. Und ich habe sehr selten erlebt, dass Leute abgeblockt haben und gesagt, so Mist, sind sie blöde oder so, sondern eigentlich die Leute sagen, können sie ruhig mal machen. Egal, ob das in der Kneipe war oder mal auf der Straße oder bei den Nachbarn. Ist nicht immer was Spektakuläres passiert, ja, das muss ich auch gleich sagen. Aber es ist für viele Leute ein erster Kontakt mit Gottes Kraft gewesen. Wir glauben doch, dass Beten kein Selbstgespräch ist, oder? Wir glauben, dass Beten Gottes Arm bewegt, Lasten tragen, also auch in diesem Sinne. Und dann natürlich nachgehen und Nachfolge lernen. Der lange Atem, das habe ich extra gesprochen, damit man das nicht lesen muss. Das bringe ich aus meiner Schulzeit mit, ich konnte nicht gut schreiben. Die Lehrer haben gesagt, es ist bestimmt sehr schlau, Herr Penzek, wenn ich es lesen könnte. Also, wir Leuten nochmal nachzugehen, das ist einfach auch mal, was ich gelernt habe, wir brauchen lange Wege, der lange Atem. Wir suchen immer Abkürzungen. Gott tut es manchmal, Gott tut echt immer wieder mal so Wunder, aber meine Erfahrung ist an vielen Stellen, Dinge brauchen ihre Zeit, Prozesse, über Wochen, über Monate. Und ich verstehe, dass das anstrengend ist. Ja, wir wünschen uns, dass das irgendwie schnell geht. Manchmal braucht es gute Gelegenheiten. Vielleicht gibt es wirklich mal eine gute Evangelisationsveranstaltung oder so, wo das passt auch nicht für alle, ja? Wo das plötzlich auf den Punkt kommt. Und manchmal muss man Leute einfach lange nachgehen, ja, wo man sagt, ich bin mit denen lange unterwegs und halt die Fragen, halt den Widerspruch auch aus. Auch dazu könnte ich Geschichten erzählen, wie anstrengend das ist, aber wie fruchtbar das auch werden kann. Und vor allem, das ist mir nochmal wichtig, ich gebe Leuten eine Chance, sich anzugucken, was es heißt, als Christ zu leben. Denn was viele Leute denken, ist immer noch Religion. Ich willige jetzt in ein bestimmtes Denksystem ein und glaube jetzt bestimmte Sachen, die andere Leute eben nicht glauben. Aber darum geht es ja gar nicht. Sondern, und deswegen ist dieses Modell so cool, weil die Leute hier sehen können, Mensch, der lebt das ja. Der glaubt das ja. Das ist, hat ja was mit seinem Alltag, mit seiner Familie zu tun, wie er seinen Job macht oder ihn doch nicht macht oder wie er mit seiner Frau umgeht oder wie er seine Freizeit ordnet oder wie er mit seinen Finanzen umgeht. Das hat ja was mit Gott zu tun. Und da geht es nicht um Theorien, die anzuhäufen, irgendwie, um dann die richtige Antwort zu wissen, wenn man da vorm güldenen Tor steht, sondern eigentlich in dieser Welt, dass sich da schon was bewegen und verändern kann, dass das echt geht, dass jemand sich vom Stehenstiefel zu einem erträglichen Menschen entwickeln kann, dass man mit dem versöhnten Nachbarn plötzlich reden kann, dass das funktioniert. Und wie lernen die Leute das? Ich glaube, ich weiß jetzt nicht. Ich glaube, sie lernen es mehr im normalen Leben. Also wir können in der Kirche, können wir immer, in einem Gottesdienst können wir immer darüber reden, wie das aussieht. Das ist auch sicher klug. Aber wie es aussieht, sehe ich halt nur da, wo es passiert. Und die spannende Frage ist, wo haben Menschen um uns denn eine Chance, sich mal anzugucken, wie sich das lebt, wie das aussieht? Und wo können Leute lernen, mit kleinen Ritualen, mit kleinen Schritten, dass jemand sagt, du, ich habe dich jetzt da Vierteljahr, du betest da immer, kann ich das eigentlich auch mal machen? Sag ich, ja klar. Und die merken, da kann ich normale Worte nehmen, da muss ich jetzt nicht irgendwie, keine Ahnung, Spörterbuch irgendwie rausholen und so. So hat es Jesus auch gemacht, deswegen habe ich euch das vorhin erzählt. Und da lernen wir selber dran, aber darum geht es, Leute reingucken zu lassen in unser Leben. Und ich glaube, das ist das effektivste Zeugnis immer noch. Die Geschichte, die wir selber sind, mitbringen, mit Gott erleben. Mit allen Bruchstücken, die das hat, es geht nicht um ein Plakat, um das perfekte christliche Leben. Ja, mit Höhenflügen ständig und einem Wunder nach dem anderen. Sondern durch unseren Alltag zu stolpern, manchmal vorwärts zu scheitern, nur zu merken, dass Christ uns aufhebt und voranbringt, dass Hoffnung in uns lebt. Okay, das ist Gemeinde, glaube ich, das Ziel, Reich Gottes, Ausbreitung in der normalen Welt, nicht rauskatapultieren aus der Welt, Ermutigung, sich in die Welt reinzugeben, Reich Gottes mitzubringen, zu glauben, dass Gott diese Welt durchdringen will, durchdringen kann. Die Schule, die Unis, den Job, VW, den Seniorenkreis, den Pudelsalon, den Blumenladen, was auch immer, dass Gott dort präsent sein kann und sein Werk tun will. So viel von mir. Ende.